Dir geht's gut, du hast irgendwie Millionen verdient, du hast ein erfolgreiches Startup, du bist down in den Medien, du bist viel unterwegs, du hast irgendwie materielle Dinge oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist so nicht immer richtig, dann davon auszugehen. Und ich glaube, es gibt ja auch sehr viele Beispiele, die dann irgendwann einmal sagen, hey, egal how much money you've made, das Geld korreliert jetzt nicht unbedingt mit Glücklichkeit und mit vielen anderen Dingen hier, ne?
Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal. Schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Wie fühlt es sich an, sein Unternehmen für 220 Millionen Euro zu verkaufen? Was für Tipps gibt es zum Gründen, Starten, Durchziehen? Wie wird man so erfolgreich? Und macht Geld glücklich? Heute war Florian Gischwandner bei mir zu Gast. Florian sollte eigentlich den Bauernhof seiner Eltern übernehmen, hat sich aber dagegen entschieden, lieber die Jogging-App Runtastic ins Leben gerufen und diese nach nur 6 Jahren für 220 Millionen Euro an Adidas verkauft. Wir hatten ein tolles Gespräch, das weit über Business-Themen hinausgeht. Wir sprechen darüber, was sich verändert, wenn man auf einmal Millionär ist, warum er in diesem Jahr besonders viel Zeit für sich genommen hat und welchen Ratschlag er sich selbst vor 10 Jahren gegeben hätte. Ich will wissen, was ihn so erfolgreich macht, wie er sich Ziele setzt und ob er glücklich ist. Es ist das erste Gespräch gewesen, das ich über Video geführt habe. Deshalb hallt es manchmal etwas, aber das gleicht der motivierende Inhalt auf jeden Fall aus. Wenn ihr Fragen an mich oder auch an Flo habt, schreibt mir einfach auf Instagram an Nono Konopka oder per E-Mail und ich leite sie dann weiter oder beantworte sie selber. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Du bist ja begnadeter Läufer, ich auch. Wenn wir jetzt auf Hawaii, sagen wir, ich jogge da so am Strand lang, genieße das gute Wetter und auf einmal sehe ich, okay, da joggt noch wer anders neben mir, können wir auch vielleicht zusammen joggen. Ich weiß jetzt nicht, ob du einer bist, der sich beim Joggen unterhält, aber auf jeden Fall kommen wir dann so ein bisschen ins Gespräch und ich würde so fragen, hey, ach krass, du sprichst ja auch Deutsch, wo kommst du her, wer bist du überhaupt und dann... Genau, wie würdest du dich dann vorstellen?
Also, wie würde ich mich vorstellen? Erstens, glaube ich, müsste man natürlich eine komfortable Pace laufen, damit wir auch wirklich miteinander quatschen können. Aber das würde wohl funktionieren. Und wie stelle ich mich vor? Also ganz einfach, ich bin der Florian oder Flo, da bin ich eigentlich sehr, sehr easy, was das betrifft. Ich komme aus Österreich. Dann ist es eh schon immer relativ schwierig, Details zu erklären. Also Linz ist immer zwischen Salzburg und Wien, kennt nicht jeder, ist so eine Stadt mit 200.000 Einwohnern. Bin aber eigentlich von einem kleinen Dorf, von einem Bauernhof dort aufgewachsen und ja, mittlerweile dann ein bisschen in die Tech-Schiene reingekommen, bin gern Unternehmer, mache gern Sport, treffe gerne Menschen aus der ganzen Welt und auch Reisen gefällt mir da und dort.
Und dann würde ich so zwischendurch, würde ich so, vielleicht hier habe ich irgendwo, du siehst mich ja gerade hier an meinem Arm, habe ich hier so einen Handyhalter und dann siehst du so, ah okay, ich bin jetzt irgendwie 6 Kilometer gelaufen und die App sagt mir das und die App ist Runtastic und dann würde ich so sagen, ach ja, hier ist benutze ich übrigens immer, kennst du das auch?
Und ich würde dann sagen, ja, ich kenne das, glaube ich, sogar ganz gut, weil ich habe das vor wenigen Jahren sozusagen in das Leben gerufen. Die App und dann natürlich ein ganzes Unternehmen rundherum gebaut.
Und dann wäre ich wahrscheinlich erstmal baff.
Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ach wie, krass, cool, ne? Und dann wird man wahrscheinlich mitten in das Thema einsteigen, genau.
Ja, okay, dann steigen wir doch einfach mal in das Thema ein. Du hast ja gerade gesagt, du kommst, eigentlich bist du auf dem Bauernhof geboren und
richtig.
Ich habe gestern gelesen, dass du eigentlich auf einer Landwirtschaftsschule warst. Richtig. Hast da dann dein Matur heißt das im Österreichischen.
Genau, Abi, ja, genau.
Ich habe übrigens auch bei Wikipedia, ich habe auch gesehen bei deinem Geburtsdatum, und dann musste ich lachen, weil da steht ja dann auch Jänner. Jänner ist Januar, oder?
Ja, richtig. Ja, klar. Ah ja, das ist ja bei euch nicht Jänner. Ja, witzig. Ja, genau.
War ich kurz verwollt. Aber du bist auf jeden Fall 1983 geboren. Richtig. Sprich genau 10 Jahre älter als ich. Und
Boah, danke, jetzt fühle ich mich wieder alt.
Bist auf dem Bauernhof geboren. Wie kommt's, dass du von nenn's jetzt einfach mal Dorfleben, von der Landwirtschaftsschule dazu kommst, vielleicht 10 Jahre später ungefähr im Zeitraum ein Unternehmen aufgebaut zu haben, was dann heute Millionen von Leute benutzen, um laufen zu gehen?
Ja gut, also am Bauernhof geboren, also es hat auch schon ein Krankenhaus in der Nähe gegeben, Gott sei Dank. Also es ist nicht ganz direkt am Bauernhof passiert, aber richtig, ich bin dort aufgewachsen als eines von 3 Kindern. Der mittlere, ich habe einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Die Schwester hat auch bei Rantastic lange gearbeitet. Und ich würde mal meinen, um es kurz zu halten, Landwirtschaft ist Unternehmertum. Das war mir zwar in der Kindheit nie bewusst, aber ist mir umso später ich mich mit der Frage beschäftigt habe. Ich habe versucht, ein bisschen rauszufinden, was haben so Unternehmer, Startup-Gründer und so oftmals gemeinsam. Und dann merkt man schon, die kommen oft aus Unternehmerfamilien oder haben das irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Und da hatte ich mir anfangs immer gedacht, naja, aber ich bin ja weit weg von einer Unternehmerfamilie. Wenngleich, wenn man dann hinschaut, jeder Landwirt irgendwie eigentlich Unternehmer ist. Er muss sich seine Dinge selber organisieren. Wenn es jetzt regnet, kann er nicht die Ernte einfahren, aber er kann dann sagen, okay, ich habe heute frei, weil es regnet. Also muss er was anderes tun, muss immer einen anderen Plan, hat neue Probleme, wenn der Mähdrescher draußen ist und irgendwas geht kaputt, dann muss er das jetzt ad hoc reparieren. Das heißt, er muss auch immer priorisieren. Und ich glaube, das bekommt man von der Kindheit auf ganz gut mit. Da waren aber schon 5 Jahre Landwirtschaftsschule, die nicht ganz freiwillig waren. Also meine Eltern, mein Bruder wollte schon den Hof nicht übernehmen, somit war ich der designated Landwirt. Und die haben mich da ein bisschen, wir diskutieren das heute noch, oder wir haben aufgehört zum Diskutieren. Ich wollte das nicht ganz freiwillig, glaube ich einmal. Habe aber dann irgendwie mitbekommen, okay, das ist eine gute Schule, du machst dort dein Abitur, hast auch Fächer wie Rechnungswesen und andere dabei. Aber es war trotzdem eine harte Zeit, wenn du Großteil der Dinge lernen musst, die dich eigentlich wirklich nicht interessieren. Im Nachhinein bin ich aber irgendwann trotzdem froh, weil ich habe sehr lange den härteren Weg gehen dürfen und ich habe mir nachher im Leben eigentlich ab 25 mit dem zweiten Studium und so immer leichter getan und habe irgendwie gedacht, das ist jetzt alles ziemlich einfach, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Also das war so ein bisschen, wenn man sagen wird, die Landwirtschaft hat viel dazu beigetragen und ich wollte halt irgendwie immer selbstständig sein. Das war irgendwie ab 15, 16 habe ich immer gesagt, ich will mein eigenes Ding einmal machen, ohne zu wissen, ich habe das Wort Startups nicht gekannt, selbst wie wir Rantastic gegründet haben, war mir das nicht bewusst, was jetzt Startup ist in dem Sinne.
Aber warst du begeisterter Läufer?
Nein, war ich eigentlich nicht.
Also es war quasi eine Gründung, wo du das Potenzial gesehen hast und keine Gründung aus Leidenschaft für das Laufen an sich?
Es war so ein Mix. Also ich bin schon 1-2 Mal in der Woche laufen gegangen, aber begeisterter Läufer ist eben was anderes, weil ich bin lieber eigentlich immer ins Fitnessstudio gegangen. Das ist auch jetzt noch so. Ne? Ich bin irgendwie 3-4 Mal in der Woche im Studio und laufen 1-2 Mal, beziehungsweise jetzt auch ein bisschen Tennis spielen angefangen und mache ein bisschen Yoga dazu. Also ich variiere das immer, aber ich würde laufen, war immer, habe ich braucht für meinen Kopf, hat mir auch Spaß gemacht da und dort, aber jetzt nicht, also begeistert ist so jemand, der, glaube ich, 4-5 Mal in der Woche gern rausgeht. Das mache ich nicht. Bei mir ist eher so 2-mal, wenn ich auf irgendwas hintrainiere, 3-mal. Aber ich habe irgendwie diesen Need dort erkannt und irgendwie gedacht, Technologie, und wir haben da einfach viel mit GPS dann im Studium programmiert und haben sich die ganzen Themen angeschaut. Und irgendwie war das für mich so, warum kann ich nicht mit meinem Telefon laufen gehen und das sagt mir irgendwie, wie weit, welche Kalorien und das wird so mein Buddy beim Laufen. Ne? Das war so irgendwie die initiale Idee, die es ja dann Gott sei Dank auch geworden ist.
Und gab es da viel Widerstand, dass Leute dir gesagt haben, hey Flo, was hast denn du da überhaupt vor? Vor allem so auch aus dem familiären Umfeld. Also wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, wenn deine Eltern eigentlich wollten, dass du dann den Bauernhof übernimmst, in die Richtung Landwirt gehst. Also gab es da viele kritische Rückfragen?
Naja, meine Eltern haben irgendwann dann mit 18, wie ich 18, 19, sprich das Abitur gemacht habe, haben sie irgendwann resigniert, weil ich habe dann gesagt, ich gehe studieren, so in Technik, also ich mache irgendwie Software-Engineering für mobile Endgeräte. Sie haben dann nur gewusst, dass diese Fachhochschule eine sehr gute in Österreich ist oder eine der besten, und somit war dann immer der große Aufstand da, aber ihnen war es jetzt irgendwann klar, okay, das mit der Landwirtschaft wird aber nichts werden, aber der Sohnemann geht studieren, das ist ja jetzt nicht komplett falsch. Dann habe ich ja studiert und habe noch ein zweites Studium nebenbei gemacht und habe dann auch schon gearbeitet, irgendwie in einem Softwareunternehmen, so als Projektmanager. War im Ausland, habe ein Firmenauto bekommen, gutes Gehalt verdient, das habe ich ein paar Monate lang gemacht.
Wann war das?
Das war dann so, lass mich überlegen, so 2008, Ende 2008, Anfang 2009. Und dann habe ich aber wieder gekündigt und dann haben mir die Eltern wieder komplett den Vogel gezeigt, würde man bei uns in Österreich sagen und so. Sie haben einfach nur, was macht er jetzt schon wieder? Weil ich habe meine Mutter irgendwie so gefragt, es kann sein, dass ich vielleicht wieder nach Hause ziehe, weil ich kein Geld für die Wohnung habe. Im Worst Case. Und sie hat gefragt, wieso, du verdienst ja jetzt gerade gutes Geld und neues Auto und alles super. So, nein, aber ich habe gekündigt, wir machen uns selbstständig. Und sie hat dann so, oh mein Gott. Und dann wie ich versucht habe zu erklären, was wir da machen, dann war sowieso komplett vorbei, weil irgendwas mit Smartphones und Laufen und GPS, also das war ja wie wenn du komplett andere Sprache gesprochen hast und sie hat nur so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber ja, zumindest es hat irgendwie immer die Sicherheit gegeben und ich glaube, das ist schon wichtig, auch für junge Unternehmer und so. Zumindest habe ich gewusst, ein Zimmer, ein Bauernhof oder warmes Essen geht sich immer aus, egal was ist, ne? Und das war, glaube ich, schon irgendwo auch wichtig, so unterbewusst, ne? Man sagt ja oft so, was braucht man? Und wenn man, oft hilft es, wenn ein guter Freund oder die Eltern oder die Verwandten irgendwer sagt, hey, probier das und mach das und egal was ist, ich bin da für dich. Wenn es alles nichts wird, kriegen wir das irgendwie hin. Und das war bei mir irgendwie so schon da und ich glaube, das war ganz wichtig, das trotzdem zu haben.
Also das hat dir sozusagen den Mut gegeben, es dann wirklich zu machen, von der Idee bis zur Umsetzung.
Ja, nicht nur das. Also ich hätte es so oder so wahrscheinlich gemacht, weil ich ein sehr risikoaffiner Mensch bin und ich denke Gott sei Dank nicht immer logisch, wenn ich solche Entscheidungen treffe, sondern das sagt der Bauch, das ist geil, das tun wir jetzt. Und dann tun wir das nicht irgendwie eine Plus-Minus-Liste oder ich überlege auch nie, was wäre, wenn. Weil wenn ich das anfange, dann setze ich mich genau mit den Problemen auseinander und dann werde ich es wohl nicht schaffen. Da bin ich dann schon sehr risikoaffin. Aber ich glaube noch einmal, dass das so unterbewusst irgendwas Gutes ist im Hintergrund, so ein bisschen Sicherheit zu haben. Ne? Das nehme ich an, dass es nicht geschadet hat.
Du hast 2009 habt ihr zu viert, oder? Oder zu dritt?
Zu viert.
Zu viert habt ihr Runtastic gegründet und dann habt ihr das 4 Jahre später, habt ihr die Hälfte davon oder ein bisschen mehr, genau. 50,1% an Axel, genau. Springer verkauft.
Richtig.
Was hat sich dann geändert? Du hattest ja auf einmal dann wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld auf dem Konto. Hat sich irgendwas geändert? Wie war das Gefühl? Also dieses Gefühl würde mich interessieren. Auf einmal vielleicht hinzugehen, damals gab es ja noch keinen Kontostand auf der App wahrscheinlich, sondern vielleicht noch einen Kontoauszug holen am Automaten und auf einmal so sehen. So.
Natürlich war es ein großes grünes Häkchen. Für mich war das nach 4 Jahren Runtastic, wir haben uns ja die ersten 18 Monate 0 Euro ausbezahlt, weil wir haben ja kein Geld bekommen, also keiner von den Business Angel, die es damals in Österreich de facto auch nicht gegeben hat, hat uns Geld gegeben. Dann ist einmal der Hansi Hansmann, einer der bekanntesten Business Angel in Österreich, eingestiegen. Da haben wir ein bisschen ein kleines Secondary, wenn du es so willst, da bekommen, so 100.000 Euro. Somit haben wir mal wieder so ein bisschen essen gehen können und so und ein paar Dinge machen, die wir echt lange verzichtet haben und das ist echt die Wahrheit.
Also die ersten 18 Monate habt ihr richtig zu...
Die waren brutal.
Ja.
Die waren Wohnung 280 Euro und durchschnittliches Mittagessen 2,50 Euro jeden Tag. Vom Aldi um die Ecke. Und das war total okay.
Ja.
Das ist kein Beschweren, das ist kein Complain, das ist einfach Fakt. Ich kannte es auch nicht anders. Punkt aus. Und halt wirklich viel arbeiten. Aber alles gut. Und dann natürlich, noch einmal, der Axel Springer Einstieg war aus zwei Perspektiven ganz gut. Auf der einen Seite war es wirklich eine grüne Checkmark, so egal wie das alles ausgeht, das Projekt Runtastic per se war für uns sehr erfolgreich, weil wir binnen 4 Jahren ein tolles Unternehmen aufgebaut haben, das schwer profitabel war zu dieser Zeit, also mehr als 30% EBITDA-Marge, also es hat richtig Geld verdient. Wir waren in einer geilen Wachstumsphase. Die 4 Founder haben das erste Mal echt Kohle bekommen und echt Kohle heißt mehr als wie 1 Million, also wirklich, wirklich Geld. Und somit war für mich das Projekt schwer grün Kombiniert damit, dass wir alle gesagt haben, wir bauen da jetzt fix eine 100 Millionen Plus Company. Also wir haben uns dann auch noch ein bisschen größer denken getraut, weil wir genau gewusst haben, hey, wir haben unser Häkchen da und wir haben uns da mit Springer auch ein bisschen alles ausgemacht, wie wir die Firma, wenn es größer wird, auch noch verkaufen können, wie wir auch tracken können, also dass auch wir einen Verkaufsprozess anstoßen, obwohl wir nur 49,9 haben, das haben wir ganz geschickt alles gemacht für beide Seiten. Und dann haben wir gesagt, wenn das so geil weitergeht, das kann richtig groß werden, das Runtastic. Und das war ja dann ein paar Jahre später oder nicht einmal zwei Jahre später dann mit Adidas noch einmal eine ganz andere Liga.
Wann habt ihr denn Adidas verkauft? Da habt ihr dann alles weggegeben?
Ah ja, am 5. August 2015, also circa, keine Ahnung, 20 Monate später, genau, nach Springer.
Woher kommt dein Antrieb? Also sozusagen in dem Moment, wo ihr eventuell ja mit Springer auch schon gesagt hättet, okay, jetzt reicht's, und dann nochmal in ganz anderen Dimensionen zu denken, würde ja nicht jeder machen. Also woher kommt das?
Irgendwo? Ja, also zwei Dinge. Ich glaube, ich war immer ein super motivierter Mensch und ich kann auch andere Menschen sehr gut motivieren. Wenn ich sagen, also ich bin jetzt in vielen Interviews und schon oft gefragt worden, mittlerweile traue ich es mir auch sagen, sonst sage ich immer, ja, so keep it slow down und du musst es selber nicht als zu super bewerten. Aber ich glaube auch meine Keynotes und wenn ich auf der Bühne stehe, ich kann Menschen motivieren und das motiviert mich selber auch, wenn ich andere motivieren darf und kann. Und ich finde es eine der geilsten Dinge in der Welt ist einfach, wenn du von deinem Kopf Ideen in die Realität umsetzen darfst. Das hast du natürlich das Privileg als Unternehmer, als Entrepreneur auf alle Fälle, aber auch als Projektmanager oder egal wer in einem Unternehmen kann sich das erarbeiten, dass er sagt, hey, ich habe eine geile Idee, die hilft unserem Unternehmen weiter und die setzen wir jetzt um und dann ist irgendwas Gutes. Und das ist mein größter Antrieb irgendwie. Und wie das Springer war, das war nur, ja, okay, das war ein grünes Häkchen, aber wir waren gerade in so einem tollen Flow und ich habe einfach 15 Ideen gehabt, welche Apps bauen wir noch, wie machen wir das und wie conquer the world, so to say. Das ist einfach irgendwie das Schönste, wenn du laufen kannst und du kannst echt Dinge machen und geiler, besser machen wie vielleicht andere in der Welt oder genauso gut. Und ja, das war immer meine große Motivation und jetzt als Business Angel, wie ich auch bin, taugt's mir auch, wenn ich anderen mithelfen kann, so geil, wie bauen wir das, wie setzen wir es um, wie schreiben wir die Pressemeldung, also ein bisschen so das im Hirn schon zusammenbauen, die Story und dann diese aber delivern, weil dort scheitern die meisten, ne? Also ich glaube ja immer, wir alle haben Ideen und klar, es reden so viele Leute auf all diesen Networking, unnötigen Networking-Dinners, wo alle sagen, wie super sie sind. Aber die meisten gehen morgen oder gehen nach Hause und stehen morgen in der 6 Uhr in der Früh auf und tun auch umsetzen. Also Execution makes the difference. Und da glaube ich, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da bin ich schon einer gern, der auch wirklich einmal auch delivert. Und das macht mir Spaß.
Und jetzt, wo du auch nicht mehr bei Runtastic bist, wie verlässt du denn jetzt deine Komfortzone? Also was machst du so in deinem täglichen Alltag, um vielleicht das, was du beschrieben hast, irgendwas Unbekanntes zu machen, irgendwas komplett Neues zu machen, was da vielleicht auch irgendwie Respekt und Angst mit sich bringt, wo man einfach diesen Step macht und sagt, okay, probier's jetzt mal.
Ja, ich meine, das sind mehrere Dinge. Ich habe versucht, ich bin ja mit Ende letzten Jahres, mit Ende 2018 bei Runtastic zurückgetreten und auch bei Adidas raus. Ich war da auch ganz gut involviert und habe einmal 6 Monate wirklich aktiver Pause gemacht. Ich war eben ein paar Monate auf Hawaii, war Helisking in Alaska, habe mal ein paar Städtetrips gemacht und habe mir ein bisschen die Welt angeschaut, was am Anfang gar nicht so leicht war, wenn du gewohnt bist, dass du irgendwie 100 E-Mails in der E-Mail-Box hast und 10 Meetings und dauernd irgendwie Probleme lösen darfst, was ja sehr cool ist, weil ich liebe es, wenn da neue Challenges reinkommen und gemeinsam mit Menschen und auf einmal ist so ein bisschen eine Leere da, ein Vakuum, das muss man sich gewöhnen. Dann lernt man das auch irgendwann zu schätzen, aber dann wird es auch irgendwann wieder langweilig. Und parallel bin ich ja mit meinen Gründerkollegen durchaus auch im Business Angel Bereich unterwegs. Also wir haben jetzt so circa 20 Investments. Ich habe meine eigene Investmentfirma noch gegründet mit Mitte des Jahres. Habe da auch schon 3-4 Investments gemacht. Habe jetzt versucht, ein bisschen diese Themen ein bisschen besser zu verstehen, dass ich einmal Termsheet sauber lesen kann. Und das hat früher mein Kollege sehr viel in der Firma gemacht, also alle die Financial Transactions, da war ich immer nur rudimentär. Also ich habe schon die Basics verstanden, aber ich habe jetzt nicht jeden 100-Seiten-Vertrag 6-mal gegengelesen. Und mit denen habe ich mich ein bisschen beschäftigt, da kenne ich mich jetzt durchaus ein bisschen aus, habe mich bei ein paar Fonds beteiligt, auch in Deutschland, Visionary Club beispielsweise, war gerade letzte Woche in Berlin bei den Jungs wieder. Und würde meinen, habe mir dort eine Kompetenz angeeignet und habe sicherlich auch einigen Startups jetzt aktiver mitgeholfen als Business Angel. Und parallel mache ich auch noch das Pendant zur Höhle der Löwen in Österreich. Das heißt 2 Minuten, 2 Millionen. Dort sitze ich in der Jury, habe auch so meine ersten Gehversuche im TV-Bereich gemacht. Ein eigenes Buch habe ich auch noch geschrieben dazwischen. Ja, also so wenig war es dann gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, dafür, dass du gesagt hast, 2019 hast du ein bisschen Pause gemacht? Weiß ich jetzt nicht, ob man das als Pause bezeichnen kann.
Nein, ich sage mal so, das zweite Halbjahr war schon wieder aktiv. Ich habe parallel noch 2 Wohnungen gebaut. War heute erst beim Notar wieder, weil ich irgendwas gekauft habe. Also es war das zweite Halbjahr, der Kalender war gar nicht so leer, wenn man so will. Aber das ist auch vielleicht diese intrinsische Motivation, was zu schaffen. Ich habe auch nur die Regierung in Österreich ein bisschen unterstützt, weil ich ihn Sebastian Kurz ganz gut kenne und versuche vielleicht die Bildung hier auf ein nächstes Level zu bringen. Also ja, es gibt durchaus immer ein bisschen was zu tun.
Und das erste Jahr, die erste Hälfte dieses Jahr, wie war das für dich? Also wenn du es vergleichen würdest, dieses erste halbe Jahr und vielleicht das ein halbes Jahr in deiner Zeit bei Runtastic, vielleicht das turbulenteste Jahr, in welchen dieser beiden Jahre oder dieser halben Jahre hast du mehr über dich selbst gelernt?
Über mich selbst, und das war ja die Frage, habe ich sicherlich sehr viel dieses erste halbe Jahr gelernt. Ich habe eine Folie auf meinem Motivationsslide, die heißt I'm a work in progress, I'm never done, never. Und das ist irgendwas, was ich sehr liebe. Das habe ich ein bisschen von meinem Adidas CMO oder ehemaligen Adidas CMO Eric Littke gestohlen. Der hat das einmal irgendwann gesagt und ich habe gesagt, I have to borrow that slide und übernehme sie für mich. Und ich glaube, dieses Jahr, die ersten 6 Monate, habe ich schon einmal gelernt, was es irgendwie heißt, einfach ein bisschen abzuschalten und nicht ständig in diesem Business-Modus zu sein. Wenn ich laufen gehe, dann habe ich ja irgendwas Neues im Kopf schon wieder baut bei mir. Ich habe jetzt angefangen, ich höre wirklich viele Podcasts und ich habe eigentlich bis Ende letzten Jahres nur Business-Podcasts gehört. Also nur ja. OMR, Philipp Westermeier oder irgendwas anderes und geil, wie kann ich das auf mein Unternehmen anwenden? Wie kann ich das und das machen? Und jetzt höre ich auch einmal, keine Ahnung, ein Fest und Flauschig oder irgendwie in der USA irgendwelche anderen Comedian-Podcasts und so. Und habe dann gelernt, ein bisschen relaxter wahrscheinlich zu werden und habe auch versucht, so zu reflektieren, wenn ich Menschen treffe, normalerweise dauert es 3 Minuten und wir reden über Business. Wir sitzen sogar im Lokal und sagen, jetzt sind 8 Leute herin, die bestellen in der Stunde 2 Getränke, das hat irgendwie so viel Euro Umsatz, 3 Kellner laufen
um so an, doll. Kommt man
teilweise wirklich, weil es irgendwie so nahezu ein bisschen eine Sucht ist und ich glaube, jetzt kann ich sagen, ich glaube, ich kann Business gut, das glauben wir wahrscheinlich alle, aber zumindest hat es mit Runtastic mal ganz gut funktioniert und ich habe damals ein anderes Unternehmen, Tractive, co-founden dürfen, aber selber dann nicht die Zeit gehabt, es zu bauen und ein Freund von mir macht es und da sind wir auch sehr erfolgreich, haben 80 Mitarbeiter und könnte das nächste Runtastic werden oder ich hoffe, es wird es. Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl für Business und jetzt wieder zurück und habe jetzt aber versucht, die ersten 6 Monate auch zu lernen, hey, da gibt's auch mehr im Leben. Da gibt's auch, wie geht es dir, was macht irgendwie Menschen aus, habe ein bisschen mehr Zeit mit Familie verbracht, ich habe irgendwie 3 Neffen und 1 Nichte und mit meiner Family zu Hause, war ein bisschen mehr am Bauernhof, habe auch einmal Menschen so besucht, ohne jetzt die ersten 3 Minuten auf Business zu gehen und war nicht so getaktet auch, weißt du, oft waren die Termine so, passt, ich fahre jetzt zu dir, no, wir sehen uns von 18 Uhr bis 18.45 Uhr, da muss ich weg, wir haben 51 geht der Zug und um 19.16 Uhr ist das nächste Meeting. Und das habe ich schon gelernt, auch jetzt generell, wenn ich Business mache und ich fliege wohin, dann hänge ich einen 2. Tag an und gehe vielleicht in ein Museum und habe aber nicht den durchgetakteten Tag, der sich schon in der Theorie nicht ausgehen kann. Und ich habe auch aufgehört, ein klassisches Beispiel, was ich gelernt habe, ich bin früher immer gelaufen am Bahnhof, weil es war immer ganz auf die Minute, dass ich den Zug erwische. Ja. Wirklich, ich bin da mit Puls, Max Puls 184 ankommen im drinnen und habe mir gedacht, geil, jetzt war ich super effizient, ich habe das im Megasprint irgendwie erreicht. Und mittlerweile fahre ich am Bahnhof und schau nicht, wann der nächste Zug geht, zwischen Wien und Linz beispielsweise. Wenn er in 30 Minuten geht, ist gut, dann setze ich mich wohin, lese noch was. Wenn er in 5 Minuten geht, habe ich Glück gehabt und erwische ihn perfekt. Das ist so ein kleines Beispiel, glaube ich, was sie in meinem Kopf durch dieses halbe Jahr Auszeit und ruhiger Stellen, was sie ein bisschen geändert hat.
Und was hast du über dich gelernt? Also du hast gesagt, du hast viele Sachen über dich gelernt in diesem halben Jahr.
Ja, eine Sache ist einmal ganz sicher, dass ich weniger durchgetaktet sein muss. Also ich habe immer irgendwie geglaubt, geil, es ist so super, wenn ich so effizient bin, dass ich den ganzen Kalender voll baller und jede Minute irgendwie nutze. Gelernt habe ich auch, dass ich die Zeit dazwischen brauche. Ich brauche auch diese Flow-Time. Ich habe meinen Kalender angefangen einzutragen, Zeit für mich, Florian-Zeit. Das kann Zeit zum Nachdenken sein, das kann Zeit für ein Buch sein. Ich habe mir auch angefangen, damals, wie ich noch gearbeitet habe, dann am Schluss schon so Gym-Zeit einzutragen, weil sonst ist eines passiert, ich wollte gerne trainieren, aber irgendwie haben wir wieder ein Meeting rein, haben wir gedacht, Meeting ist wichtiger und da muss ich das Training irgendwo wieder rein verschieben. Dann bin ich ja auch länger zur Psychologin gegangen. In Amerika würde man Coaching sagen, bei uns Psychologin, Coach, was auch immer. Und da habe ich auch ein paar Sachen über mich gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, ich mache gerne Keynotes, stehe gerne auf der Bühne und motiviere gerne Menschen, aber mehr als 2 Monate sind ungesund für mich. Dann ist ein Punkt da, wo ich mich nicht mehr freue, wo ich mir dann denke, ja, jetzt muss ich dann nach Berlin fliegen und vor 4000 Leute eine Keynote machen, mir freut es überhaupt nicht.
Warum?
Und wenn ich dann dort bin, war es eh immer okay. Na warum? Weil dann auf einmal so Aufwand war und jetzt muss ich das bauen und irgendwie, weil es dann zu viel war und top. Und dann habe ich aber auch Dinge gelernt, wie wenn ich ein Hotel habe mit einem Gym und einer Badewanne, dann ist die Hürde für mich viel kleiner. Weil ich irgendwie mit meiner Psychologin aufgearbeitet habe, ich bin meine ganze Kindheit, bis ich 14 war, immer in die Badewanne gegangen. Das war bei unserem Bauernhof so üblich und das ist irgendwie so ein Wohlfühl irgendwas. Und wenn ich im Hotel eine Badewanne habe, nehme ich meistens ein Bad am Abend und das macht mich total entspannt. Und jetzt weiß ich, wenn ich irgendwo hinfliege, weil mir geht das immer ein bisschen am Arsch, so ich fliege, da muss ich ungesund essen, da gibt's lauter Scheiß. Ich trinke leider oft im Flieger dann irgendwie so Coke Zero oder so und kein Wasser. Weiß ja nicht warum, aber das ist dann gern so. Dann ärgere ich mich wieder, weil ich mich einfach nicht gescheit ernähren kann, da gibt's am Flughafen nichts Gescheites, dann isst du wieder irgendein Blödsinn und unter der Woche will ich eher saubere Ernährung haben und gutes Training, aber ich weiß dann, geil, ich habe ein gutes Hotel mit einem Gym, da kann ich zumindest trainieren gehen, kann mich in die Badewanne hauen, mache dann meine Keynote, das ist alles tippitoppi und habe andere Menschen motiviert und habe selber eine große Freude. Und das war auch so ein Learning, Dinge über mich selber zu lernen. Was tut mir denn gut? Und wie kann ich mir Gutes tun? Und da ist schon einiges dazugekommen, also genauso Beispiele, wie ich jetzt genannt habe.
Und diese Florian-Zeit, die du dir jetzt sehr, sehr bewusst einträgst,
ja.
Glaubst du, du wärst vielleicht effizienter gewesen, sogar noch damals, wenn du es damals schon gemacht hättest, oder war es gut so, dass du es nicht gemacht hast?
Ich habe es am Schluss begonnen. Ich weiß es nicht, ist die ehrliche Antwort. Ich glaube, ich hatte damals echt die Power, so wirklich richtig viel durchzuballern, also jede Woche. Und ich natürlich auch das Empfinden, wenn das Startup und die Firma immer nach oben geht, und bei uns ist echt viel nach oben gegangen, dann hast du natürlich unglaublich viel Energie, weil du weißt, bam, jetzt hänge ich da noch dran, jetzt machen wir das noch, wir treffen den noch, wir bauen noch das Projekt dazu. Und das ist einfach so ein Flow und so ein Ding, in dem man drinnen ist. Und ich hatte auch immer die Kraft, ich habe ja die Kraft gehabt, um 5.30 Uhr aufzustehen, dreiviertel Stunde laufen zu gehen, dann ins Büro, dann bis am Abend, dann am Abend ins Gym, nach Hause und bis Mitternacht E-Mails. Und das jeden Tag und Vollgas. Und wenn wir dann nochmal Networking fort waren und saufen und Party, irgendwie ist es am nächsten Tag auch gegangen. Weil ich habe schon immer gesagt, wenn du Party machen kannst, da musst du auch performen, also gerade so unter der Woche, wenn du einmal irgendein Networking-Event, die ich nicht gerne gemacht habe, aber wenn dann waren wir trotzdem lang unterwegs, dann musst du halt nächsten Tag auch wieder da sein. Und jetzt denke ich mir gerade, keine Ahnung, ob ich die Energie momentan noch hätte oder sie haben möchte, weil ich irgendwie gelernt habe, regelmäßiger Schlaf tut mir super gut, ich liebe es auch, einmal keinen Wecker zu stellen und hätte es mir gut getan, um auf die Frage zurückzukommen, ich kann es dir nicht beantworten. Ich finde, die Zeit hat damals perfekt so gepasst. Würde ich es jetzt anders machen? Ja, ich würde es jetzt anders machen.
Wisst ihr noch, was Florian am Anfang des Gesprächs gesagt hat? Dass er dankbar dafür ist, dass er immer den schwierigen Weg gehen durfte. Wir alle sollten uns seine Worte das ein oder andere Mal ins Gedächtnis rufen, um bewusst neue Wege zu gehen, Probleme anstatt Lösungen zu sehen und immer und immer und immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen. Meine größte sportliche Herausforderung ist auf jeden Fall der Haspa-Marathon in Hamburg und passend dazu unterstützt mich schon seit der ersten Folge an die Coro Drogerie. Sie versorgen mich mit Superfoods und Snacks für zwischendurch, die mir helfen, trotz all der Termine ein gesundes, fittes und grüneres Leben zu führen. Ihr müsst aber keineswegs einen Marathon laufen oder überhaupt irgendwelche sportlichen Ziele verfolgen, um bei Coro fündig zu werden. Hier könnt ihr bequem und schnell alles online bestellen. Von normalen Frühstückssnacks wie Mandelmus, Müsli oder Blütenpollen bis hin zu Besonderheiten wie Kokoswasser, Vanillekaffee oder Aloe Vera Saft. Alles kommt ohne lange Lieferwege direkt zu euch, dass sowohl die Umwelt geschont wird und ihr die Produkte schnell zur Hand habt. Wenn euch also noch etwas fehlt, um mit voller Power in Richtung eurer Ziele zu gehen, dann schaut doch einfach mal auf corodrogerie.de vorbei. Noch einmal, es ist corodrogerie.de und als Hörer bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Gutscheincode NONOYESYES. Nun aber zurück zu dem spannenden Gespräch mit Flo. Also wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest, 10 Jahre, dann bin ich, das ist ganz lustig, weil dann gibst du quasi jetzt einen Tipp dir selbst in dem Alter, wo ich auch gerade bin. Was wäre dann so ein Tipp?
Ja, nein, da muss man aufpassen. Ich würde es jetzt anders machen, wenn ich jetzt mit meinem Alter jetzt weitermachen würde.
Aber vielleicht auch ein ganz anderer Tipp.
Okay, ein ganz anderer Tipp. Naja, da gibt es zwei. Wenn man 20 Jahre zurückgehen würde, dann würde ich mir ein bisschen mehr Mut und Selbstvertrauen zusprechen. Das hatte ich damals nicht so durch Landwirtschaftsschule, weil das alles nicht richtig war für mich und so. Habe ich sicher auch Selbstzweifel viel gehabt im Leben. Und ich hatte irgendwie keinen Mentor oder so, der mir motiviert und sagt, hey, egal, ob du das Abitur im Pflanzenbau und Viehzucht hast, du kannst trotzdem geil Technikstudium machen und kannst Unternehmer werden oder so. Da hatte ich keinen oder ich habe es auch nicht checkt vielleicht. Da hat es noch kein Internet gegeben und irgendwie Bücher Ich habe dann irgendwann von Mathe Schitzer mal die Repulse-Story gelesen, das jetzt keine Biografie ist, aber das hat mich beispielsweise sehr motiviert. Ne? Das wäre so, da würde ich mal ein bisschen mehr selbst zutrauen, egal wie die Noten sind und. Und würde ich jetzt 10 Jahre zurückgehen, würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich ein bisschen mehr Florian-Zeit einplane und mir bewusst den Kalender nicht so zumachen lasse. Weil mein Kalender war dann oft so, und irgendwie, ich habe immer in der Zeit wahrscheinlich die Phase gehabt, wo ich glaubt habe, geil, wir nutzen jede Minute von 7 Uhr in der Früh bis 20 Uhr am Abend, alles voll und wie viel kannst du noch schaffen, wie super bist du? Und ich glaube nicht, dass das immer nur so super war. Und wenn dann jedes Meeting halt, wenn du gar nie die Zeit hast, dass du dann auch Dinge wieder mal fragst, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Freunde, wie geht es ihnen? Gehen wir mal wieder eine Runde Tennis spielen, wir haben so einen Kicker auch im Startup gehabt und ich war, glaube ich, in 3 Jahren dreimal spielen da draußen, weil ich mir die 15 Minuten gar nicht genommen habe, weil so auf die Art, nein, ich muss hackeln und wir müssen was weiterkriegen. Und das ist immer so ein schmaler Grat, weil du musst tatsächlich hackeln und du musst tatsächlich reinhauen. Und ich glaube, du hast eine Vorbildwirkung als CEO und kannst jetzt nicht sagen, okay, mein 9-to-5 und du kannst ja schon ein bisschen mehr Zeit für die Menschen nehmen. Das würde ich schon machen. Weil ich glaube, Leadership habe ich erst in den letzten 2-3 Jahren gut gelernt. Und Leadership und Führung heißt auch, du musst deine Menschen, deine Mitarbeiter, deine Direct Reports besser machen. Das heißt, du musst aber auch Zeit mit ihnen verbringen. Du musst auch verstehen ein bisschen, wie geht's denen privat? Wo kannst du denen helfen? Wo stehen sie sich selbst im Weg? Und das ist eigentlich erst in den letzten Jahren gekommen. Und das war sicherlich am Anfang einfach nicht so ausgeprägt.
Wie war das denn für dich, als du jetzt dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Sabbatical hattest und auf einmal Zeit hattest, also so viel Zeit und vor allem ja auch relativ viel Stille verglichen zu vorher wahrscheinlich, wo du sehr dicht getaktet warst, wie du ja auch schon gesagt hast, wo du dann auch wahrscheinlich jede Minute genutzt hast, um vielleicht da dann nochmal kurz einen Call einzubauen oder ähnliches. Also diese Stille und dann auch mit dir selber sozusagen da so ein bisschen in Kontakt zu treten. War das am Anfang sehr schwierig? Oder hattest du da auch so ein bisschen Angst oder Respekt vor? Oder wie kann man das einschätzen?
Ja, ich habe es eingehend ein bisschen erwähnt. Also es war schon schwierig am Anfang. Also ich glaube, wie überall, wenn man irgendwas abschließt, muss man sich vorbereiten auf das Ganze. Ich gebe da ganz kurz eine Analogie dazu. Also es gibt wirklich viele Marathonläufer, die ein echtes Problem haben, wenn sie den ersten Marathon, oder wie, gar nicht unbedingt Marathonläufer, die jetzt jedes Jahr laufen, sondern die setzen sich das große Lebensziel am Marathon. Und dann laufen sie über die Ziellinie und sie haben sich nicht überlegt, was jetzt. Und sie fallen dann teilweise wirklich in ein Loch und haben Depressionen und freut sich nicht mehr laufen und irgendwie total. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, dass man sich auch darauf vorbereitet. Und ich habe die Entscheidung für mich im Kopf fast ein Jahr vorher getroffen. Somit habe ich mich auch vorbereitet darauf. Ich habe gewusst, ich will das Unternehmen sauber übergeben. Ich möchte, dass meine Direct Leads alle einen guten Job machen, dass es der Firma gut geht, dass es den Leuten nach meiner Zeit auch gut geht. Habe aber auch gewusst, jeder ist ersetzbar und auch der Florian Gschwandner ist leicht ersetzbar. Und wir dürfen uns alle nicht zu wichtig nehmen. Und da habe ich dann nochmal ein relativ gutes Gefühl gehabt, da habe ich mir einen Plan gemacht, was braucht man da, wann erzähle ich es meinen Mitarbeitern, meinen Direct Leads, wie gehen wir das an und. Das war mal so ein Step, der war so der Work Step. Und der andere war so für mich, okay, was möchte ich denn machen? Und dann habe ich gewusst, es gibt da Reisen und ich würde gerne ein paar Dinge sehen und möchte aber auch dann irgendwo länger bleiben und einfach einmal runterfahren. Habe dann auch in meinem privaten Mailkalender, also in meinem privaten Gmail-Account irgendwie eingerichtet, Autoresponder, ich reise gerade, ich checke meine Mails nicht täglich und es ist total okay, wenn ihr mich jetzt nicht erreicht und ich werde mich schon wieder melden und so. Genauso ähnlich habe ich das bei meinem Buch gemacht. Da habe ich eher reingeschrieben, gebt mir bitte Inputs für meine Bucketlist. Wenn es mir irgendwas das Buch gefallen hat, gibt's mir irgendeine schöne Geschichte mit am Weg, dann würde ich mich freuen. Und dann war es soweit. Und jetzt der Jänner, die ersten 2-3 Wochen waren noch leicht zu überbrücken, weil da haben bis 15. Jänner oder 10. Jänner haben viele Leute Urlaub, da ist ein bisschen Familie, dann habe ich Geburtstag im Jänner, da habe ich eine Feier gemacht, da war noch ein bisschen ein Trubel, aber dann bin ich Ende Jänner weggeflogen und dann waren da schon 2-3 so Wochen, die waren sehr komisch, weil die waren ein bisschen gefüllt von einer Leere. Das war jetzt zwar schön, ich war am Anfang in New York und dann irgendwie in L.A. und San Francisco und eben ein bisschen Leute getroffen, aber die Leute haben halt irgendwo von ihrer Arbeit erzählt und wie geht's ihnen. Und da war schon so ein bisschen ein leerer Block. Das hat sich aber dann in Hawaii, ich war zuerst auf Kauai und dann auf Maui. Und in Maui habe ich das dann wahrscheinlich nach 2-3 Wochen das erste Mal gefühlt für mich, seitdem ich 15 bin, irgendwie geschafft, echt abzuschalten. Das hat dann irgendwie eine Phase angenommen. Ich war da bei meinem Gründerkollegen, der hat auch Sabbatical gemacht. Und wir waren da, haben so super Beachhaus gehabt und alles. Und wir waren dann so in einem Modi, dass ich mir keinen Wecker gestellt mehr habe. Durch die Zeitzone war es dann auch ein bisschen wurscht, was in Europa passiert ist. Ich habe auch aufgehört, alle Boulevardblätter zu lesen. Also was so in der Früh einmal kurz schauen, was ist da in der Welt los. A la Bildzeitung mäßig, so was sind die drei Clickbaiting-Headlines. Und habe mich dann da so ein bisschen rausgeklinkt und bin dann irgendwann einmal laufen gegangen, wenn es mich gefreut hat. Wir haben auch einmal am Tag eine Flasche Wein getrunken. Wir sind einmal einfach nur 2 Stunden am Beach gesessen. Wir haben uns irgendwie, keine Ahnung, einen Fisch gekauft und haben am Abend Barbecue gemacht. Das war dann so das Zeitgefühl tatsächlich verloren. Und das war dann eine sehr schöne Sache. Das war so weit, dass ich mich nicht einmal mehr gezwungen habe, ich muss jetzt irgendwelche Businessbücher lesen, weil ich lese fast nur Businessbücher oder Podcasts und habe dann eben angefangen, so ein bisschen mit unterhaltsamen Themen oder mit so anderen Sachen einmal, so ein bisschen Museum, sie einmal über den, da gibt es in Maui so einen coolen Baum, der irgendwie der älteste Baum da ist und so, da einmal drunter zu sitzen eine Stunde und ein bisschen so zu reflektieren, wie gut geht's einem, man ist gesund, es tut nichts weh, man ist eigentlich sehr fit, all die Dinge und das hat eigentlich irgendwie schon sehr gut funktioniert und wäre wahrscheinlich ein bisschen länger gegangen. Da habe ich mir wahrscheinlich zu bald wieder ein bisschen mit Startup-Investments und so schon wieder ein paar Termine reingeholt und dann meine Wohnung fertig bauen. Ich meine, das war einfach Arbeit, so eine ganze Wohnung.
Alles aus Hawaii raus?
Nein, nicht aus Hawaii raus. Ich habe halt gewusst, nachher schon die Termine, also dann ab Mai oder so, wie ich wieder in Europa war, dann halt so die Termine regelmäßig wieder gehabt. Aber noch einmal, es war eine schwierige Zeit am Anfang. Seitdem kann ich aber besser mit Leere umgehen oder damit umgehen, dass nicht 10 E-Mails jeden Tag da sind und so, dass das ein Gefühl von super ist, wenn ich jetzt 10 E-Mails habe und ich muss jetzt 10 E-Mails beantworten. Im Gegenteil, ich freue mich jetzt oder ich mache oft, dass ich mal 1-2 Tage überhaupt nicht checke und habe meine Push-Notifications nahezu alle ausgeschalten am Smartphone. Also ich habe schon solche Dinge wirklich versucht abzudrehen und einfach ein bisschen ruhiger dann auch, wenn ich weiß, es ist gerade lustig mit Freunden auch und so, dann soll es lustig sein, 1-2 Stunden und das darf es auch oder 1-2 Tage sozusagen. Ich war im Sommer danach mal in Mallorca und. Also es waren, ich habe schon gelernt, jetzt kann man sagen, ein bisschen mehr zu genießen, aber ich würde einfach meinen, die Zeit des Nichtstun oder die nicht businessrelevante Zeit zu schätzen. Früher war das eher eine Zeit, da habe ich mir gedacht, ich verliere gerade Businesszeit. Jetzt habe ich das gelernt, wow, schätze und genieße die Zeit, weil die ist unglaublich wertvoll im Leben. Natürlich kann man jetzt immer sagen, es redet sich ein bisschen leichter, wenn man erfolgreich im Business war. Aber ich glaube, egal, wenn ich wieder starten würde, und dann wäre das trotzdem für mich wichtig, dass ich da hier eine bessere Balance haben würde, wie ich sie damals hatte.
Ich habe auf deiner Website gesehen, da hast du ein Video von, ich glaube, Nummer 4 der bekanntesten TED-Talks oder Nummer 5 von Simon Sinek, Start With Why, The Golden Circle, verlinkt. Was ist dein Warum? Kannst du das so definieren?
Was mein Warum ist, ist eine gute Frage, die habe ich so noch nie gestellt bekommen. Also mein Warum wäre wahrscheinlich, ich glaube, das Warum ändert sich immer in Lebensphasen abhängig. Prinzipiell, mein Warum ist einmal irgendwie so, ich glaube, es ist irgendwie so von, ich erinnere mich immer sehr gerne wieder daran, wie gut es uns geht. Und uns meine ich damit allen, die im westlichen Raum irgendwie geboren sind, und das ist für mich Glück. Dass wir hier auf die Welt gekommen sind, dass wir eigentlich nie Sorgen hatten um Essen, um Bildung, um ein Gesundheitssystem und diese Sachen. Und dann ist mein Warum irgendwie so, auf der einen Seite Dinge zu schaffen. Und warum? Weil ich mir das ein glückliches Gefühl gibt, wenn ich vom Kopf irgendwie so ein bisschen Dinge zusammenbauen kann und diese in die Realität umsetzen kann. Das ist jetzt so in der schönen Wohnung, die ich sitzen darf, die ja irgendwie dann alles geplant habe, aber genauso dann auch, wenn ich anderen Menschen irgendwo helfen darf, wenn ich eine Keynote mache und Menschen motiviere. Also für mich ist immer so, sowas vom Kopf in die Realität umzusetzen, ist eine schöne Sache. Und da gibt es halt oft verschiedene Phasen. Ne? Auf der einen Seite habe ich, glaube ich, in 1, 2, 3 Bildungsstartup investiert, eher mehr als aber als Good Cause wie als reine Rendite. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe dort nicht den 10x oder es funktioniert am eines nicht, dann ist mir das relativ egal, weil ich weiß, wir tun absolut Gutes, beispielsweise bei Codemy, damit Kinder programmieren lernen und damit die einen Zugang zu Software haben oder zu Algorithmen und so. Und so gibt es immer wieder verschiedene Warums, die ich mir wahrscheinlich in verschiedenen Lebensphasen selber stelle. Aber ich würde gerne einfach schon etwas hinterlassen und das war auch irgendwie, das Buch war zum Beispiel geprägt dadurch, dass mich immer wieder junge Menschen gefragt haben und gesagt, ah, ich würde gerne mal ein Kino sehen oder wo kann ich, hast du eine Stunde Zeit für mich, dass du mir das erzählst? Und ich habe gewusst, ich skaliere nicht. Ich kann jetzt nicht nach Deutschland fahren und mit dir eine Stunde und dann in Österreich da 3 Stunden. Also habe ich mir gedacht, okay, wenn ich ein Buch schreibe und es interessiert irgendwen, dann kann er es kaufen und dann motivieren vielleicht. Und ich glaube, ich habe jetzt so um die 10.000 Bücher verkauft, was in Österreich eigentlich wirklich sehr, sehr gut ist. Und habe da sehr viele Dankesnachrichten bekommen von teilweise 15-Jährigen, 14-Jährigen, von Mädels, von Burschen. Und dann finde ich, geil, das ist ein schönes Warum. Weil ich hätte gern damals irgendjemand gehabt, der für mich so ein Mentor gewesen wäre. Ich hatte keinen oder ich war vielleicht auch nicht fähig, den zu finden oder nicht so weit. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen anders und wenn ich den einen oder anderen helfen kann, dann habe ich da was Großes für mich geleistet und das gibt mir unheimliche Energie.
Das ist ein schönes Warum. Und dein Buch, wie hart war das für dich zu schreiben? Also hat es sehr, sehr viel Disziplin erfordert? Das ist jetzt mehr so eine persönliche Frage, die mich selbst so richtig doll interessiert, weil ich ja auch gerade ein Buch schreibe.
Ja, nein, ich hab's ja fairerweise mit einem Ghostwriter geschrieben. Ne? Ja. Aber ich habe die Kapitel alle selber gebaut, ich habe das komplette Cover selber gebaut und ich habe dann sehr viel Videotelefoniert mit ihm oder telefoniert. Und somit war es schon wieder ein Projekt, was mehr Aufwand war, wie ich erwartet habe. Man geht ja so Dinge oft Gott sei Dank naiv an. Das war bei Rantastic auch so, ja, Unternehmen gründen klingt gut und wir können das schon und geil. Und dann merkt man mal, okay, fuck, da ist richtig viel Arbeit, aber auch gut. Oft hilft die Naivität eben Dinge zu tun, die man ja nicht machen würde, wenn man weiß, wie es vielleicht in der Realität ausschaut. Und beim Buch war es auch so. Und dann war die Deadline, da war die Frankfurter Buchmesse. Jetzt wollte ich dann natürlich im Juni Abgabe, damit das Buch im September fertig ist. Ich habe auf meinen Motivationsslides auch immer The greatest inspiration is the deadline. Das war auch für mich gut. Ich bekomme immer wieder Resonanz von irgendwelchen Menschen auf der Welt, die es gelesen haben und die sich dann irgendwie bedanken. Und die bedanken sich dann oft bei Florian Gschwandner und nicht nur bei Runtastic. Und in der Runtastic-Zeit war ich natürlich der CEO und. Aber es war immer so ein bisschen Runtastic, Florian, das war ja so eines, die Marke und ich und alles. Aber das Buch ist wirklich noch einmal eine viel persönlichere Note. Und das ist echt was Schönes. Oder auch wenn du weißt, du kannst irgendwen, lernst du wo kennen und dann weißt du, geil, für den ist es vielleicht ein gutes Geschenk. Und dann gibst du denen das Buch und der lest es und liegt am Strand oder auf Instagram, ich kriege das dann immer wieder mit und so. Und das ist dann schon cool, wenn du weißt, hey, der liegt da jetzt irgendwie am Bali am Strand und lest dein Buch und sagt dann auch noch, danke, motiviert mich gerade sehr, ich will jetzt auch Unternehmer werden oder ich werde vielleicht ein Projekt machen, wo das ich vielleicht nicht gemacht hätte. Und du hast mich dazu motiviert. Und das ist so irgendwie der Ritterschlag für mich immer wieder. Ja. Und wenn man den kontinuierlich immer wieder mal bekommt, dann wird man auch Wir haben alle nicht nur schöne Tage. Ne? Ich sage immer, es braucht auch den Regen, sonst würden wir die Sonne nicht genießen in unserem Leben. Und es geht mir immer schlecht, es geht anderen immer schlecht, man ist immer nicht happy, es läuft nicht alles gut, aber Gott sei Dank. Ne? Und dann ist aber schon schön, wenn es immer wieder auch einmal so einen externen Trigger gibt und man sagt, so, ah, cool, der Buch gerade gelesen und habe ich gut gefunden und tolle Geschichte und irgend so. Also ich kann es nur den Zuhörern und allen da draußen empfehlen, wenn sie was Interessantes zu sagen haben oder glauben. Und an sich ist es schon was, eine schöne Lebenserfahrung, wenn man das machen kann und darf.
Du hast gerade auch was gesagt, was irgendwie, wo ich drüber gestolpert bin, wo du gesagt hast, dass es schön war, dass es mehr um dich als Florian ging, als um Runtastic. Also ich könnte mir jetzt so aus meiner Perspektive, könnte ich mir vorstellen, dass es für dich selbst, wenn du jetzt was Neues machen möchtest, also jetzt sei völlig dahingestellt, was auch immer, dass du ja immer im Hinterkopf hast, so, kann es nochmal so sein wie Runtastic?
Ja, ja, ja.
Kann ich nochmal so was bauen? Also ist das ja so was Großes.
Ja.
Hast du dieses Gefühl?
Ich bin da, glaube ich, total realistisch und ich glaube schon, dass ich vielleicht nur einmal gründen möchte, nicht nächstes Jahr oder nicht 2020 oder so, weil das freut mir wahrscheinlich noch nicht. Da bin ich nicht ready dazu. Ich würde das total realistisch angehen. Ich würde meinen, meine Motivation muss sein, das wird noch größer als Runtastic. Weil das ist für mich so die Motivation, richtig groß und erfolgreich, was auch immer. Umgekehrt würde ich auch von Anfang an die Erwartungshaltung ganz realistisch geben, dass die Chance, keine Ahnung, kleiner 10% ist oder kleiner wie 3%, I don't know. Aber ich würde auch realistisch darüber reden und es ist kein Problem hinzufallen oder Dinge nicht funktionieren. Aber ich glaube, da wäre schon realistisch zu mir selber. Und vielleicht sage ich auch in 3 Jahren, es muss überhaupt nichts Großes sein. Es ist irgendwas Kleines, Gemütliches, was super funktioniert und man hat was Lokales. Ich möchte immer vielleicht noch einmal eine Bar aufmachen in meinem Leben, weil ich das cool finde, so eine eigene Bar zu haben. Und wenn die ein bisschen profitabel ist und Spaß macht, kann es auch cool sein. Aber wenn es was Digitales ist, dann wird es wahrscheinlich groß werden. Oder ich würde es zumindest groß denken wollen, weil ich liebe es, groß zu denken bei so skalierbaren Produkten. Und da kenne ich mich wahrscheinlich auch am besten aus und das habe ich schon einmal gemacht. Also würde ich auch versuchen, meine Erfahrung trotzdem da reinfließen zu lassen und mitzunehmen, damit ich die Chancen zumindest besser stehen, dass es groß wird.
Was ist für dich Erfolg?
Ja, Erfolg ist, habe ich für mich selber noch gar nicht so genau überlegt, wahrscheinlich immer, Erfolg ist dann wahrscheinlich der Punkt, wenn man es vom Kopf in die Realität umsetzen darf und es ist wahrscheinlich auch noch erfolgreich, wenn das Ziel, das man sich selber gesteckt hat, mit der Bar Spaß zu haben, ist Erfolg. Egal, ob die jetzt profitabel ist, weil wenn ich sage, ich kann es mal leisten, dass ich 10 Jahre lang minus 10.000 oder 50.000 Euro im Jahr mache, aber dafür ist es ein lustiges Projekt, dann ist es auch Erfolg. Ich glaube immer, die eigene Erwartungshaltung zu erfüllen ist für mich Erfolg. Und die ändert sich auch von Projekt zu Projekt und von Sache zu Sache. Oftmals ist es irgendeine Leistungskomponente. Ich bin irgendwann 10 Kilometer unter 40 Minuten gelaufen. Das wollte ich erreichen. Beinhart, das war wirklich mein absolutes physisches Limit in diesen 3 Monaten. Das habe ich Gott sei Dank irgendwie dann erreicht. Dann war das für mich erfolgreich. Dann anders mal kann es irgendwie, ist Erfolg total nicht Leistungs- und Zahlen- und KPI-abhängig, sondern kann auch Spaß, kann Erfolg sein. Und gemeinsam mit anderen Menschen Projekte realisieren ist Erfolg oft für mich. Aber das definiere ich gar nicht so genau. Bei mir geht es dann oft so, bin ich zufrieden damit und hat es Spaß gemacht und war es richtig irgendwie so. Also ich überlege mir das jetzt nicht immer so, war das erfolgreich, sondern passt das gerade in meine Lebensphase und macht es mir Spaß.
Ich habe das Gefühl, dass du auf jeden Fall jemand bist, der immer sehr doll so von Ziel zu Ziel zu Ziel denkt und dabei so ein großes, also wie du ja schon gesagt hast, du denkst immer sehr groß, wie jetzt sagen wir, nehmen wir einfach mal dein Warum und dann sehr, sehr zielgetrieben, also sagst, das möchtest du erreichen und dann deine Erwartung erfüllen, das ist für dich Erfolg.
Mhm.
Hast du ein großes Ziel fürs nächste Jahr?
Nachdem ich so lange nachdenken muss die Antwort eigentlich hier sein, nein, aber ich habe ein paar kleine Ziele, das weiß ich. Ein großes Ziel, ich freue mich eigentlich aufs nächste Jahr, weil dieses Jahr wirklich cool verlaufen ist. Das war so ein ungewisses Jahr, ne, nach 10 Jahren Runtastic. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie ich alles hingebaut habe, ich freue mich aufs nächste Jahr, ohne ein großes Ziel zu haben.
Und was sind die kleinen?
Die kleinen Ziele sind so, ich würde gerne einen Podcast starten, Das ist ein so eines. Dann würde ich gerne operativ 2 Tage in einem Unternehmen irgendwo wieder mitarbeiten. Da schaue ich gerade, ob ich das zusammenbringe, damit ich auch wieder ein bisschen sozialer integriert bin in einem Team. Und ansonsten gibt es ein paar so 1-2 Baustellen und Projekte abzuschließen. Am Bauernhof möchte ich ein bisschen was umbauen. Also ein paar so kleine Dinge. Recht viel mehr gibt es da jetzt gar nicht. Das ist eigentlich momentan die kleinen oder die Ziele, die da sind.
Also du hast ja schon oft gesprochen. Viele Leute haben dich wahrscheinlich vor allem über Runtastic sehr, sehr viele Sachen gefragt und Interviews gegeben, was im Fernsehen, im Radio und ähnliches. Also muss man gar nicht alles aufzählen. Aber von all diesen Fragen, wahrscheinlich auch viele der Fragen, die ich gestellt habe, gibt es ja wahrscheinlich immer sehr, sehr viele Parallelen. Gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, wo du dir so denkst, so, warum nicht? Also das würde ich mir irgendwie mal wünschen, dass das mal jemand fragt. Irgendeine Frage, wo du dir denkst, das ist doch, warum fragt das keiner? Das müsste doch eigentlich, irgendwer müsste das doch auch mal so fragen. Weil ich glaube, Leute fragen wahrscheinlich oft ähnliche Sachen, was ja auch normal ist. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du so denkst, so, warum hat mich das denn noch keiner gefragt?
Ja, ich glaube, eine wäre beispielsweise, bist du glücklich mit dem, was du machst?
Und?
Ja, ich bin dieses Jahr tatsächlich glücklich. Ich war vielleicht die letzten Jahre bei Runtastic nicht nur mehr glücklich, weil das Unternehmen natürlich dann auch nicht mehr wirklich mir gehört hat. Wir haben es weiterentwickelt, aber es war dann nicht mehr nur so. Und ich glaube auch in den Anfangszeiten, dass Menschen, jetzt waren wir da sehr erfolgreich, und dann gehen Menschen, glaube ich, von Haus aus davon aus, dass du glücklich bist, dass es einfach super ist. Weil du bist ja erfolgreich, ne? Du bist ja in den Zeitungen super, wow. Und das war dann auch so. Aber es ist witzig, dass eigentlich sehr selten, wahrscheinlich glücklich und auch wie geht's dir? Die zwei Fragen. Ehrlich aber, nicht das schnelle wie geht's dir und nicht das how are you? Und ich sage immer so, ich mache das nämlich auch öfters, ich versuche Leute zu fragen, wie geht's dir? Er sagt, eh gut. Also genau, das ist jetzt eine Frage, die ist ein bisschen tiefgründiger. Geht's dir wirklich gut? Und dann am Anfang ist so, ja, natürlich geht's mir gut. Und dann hast du aber vielleicht eine Stunde Zeit und redest mit einem Freund und irgendwas und du kannst Dinge aufarbeiten. Es geht nicht immer jeden gut. Und das ist schon so ein Punkt, dass ich finde, dass der oftmals zu selten gefragt wird. Ne? Nämlich auch wieder ein bisschen aus der Führungsperspektive heraus, wo man auch sagen kann, so ein bisschen ein Mitarbeiter oder mal vielleicht auch einmal fragen muss, hey, wie geht's dir denn? Wie geht's dir in deinem Projekt? Wie geht es dir als Person und so? Und das, glaube ich, wäre sicherlich eine Frage, die auch von Journalisten und da und dort zu wenig kommt, meiner Meinung nach.
Weil sie einfach davon ausgehen, du hast Erfolg.
Ja, wenn also du im erfolgreichen Ding bist, genau, dir geht's gut, du hast irgendwie Millionen verdient, du hast ein erfolgreiches Startup, du bist down in den Medien, du bist viel unterwegs, du hast irgendwie materielle Dinge oder was auch immer, aber ich glaube, da das ist so nicht immer richtig, dann davon auszugehen, und ich glaube, es gibt ja auch sehr viele Beispiele, die dann irgendwann einmal sagen, hey, egal how much money you've made, das Geld korreliert jetzt nicht unbedingt mit Glücklichkeit und mit vielen anderen Dingen hier, ne?
Hast du irgendwas gelernt, diese erste Hälfte des Jahres, was dich glücklich macht, was du vorher gar nicht wusstest? Also irgendwas, du hast ja sehr viel Sport gemacht, sehr viel gearbeitet und dieses Jahr wahrscheinlich irgendwie neue Sachen rausgefunden über dich. Irgendwas, was dich besonders glücklich macht, wovon du vorher gar keine Ahnung hattest.
Ja, also ich mache jetzt wieder genauso wie heute dann später, habe jetzt wieder ein bisschen angefangen mit Tennis spielen, also ich mache wieder Sport mit anderen Menschen ein bisschen mehr. Ich bin sehr viel alleine immer ins Fitnessstudio gegangen und so, weil es natürlich zeitlich für mich so am besten reingepasst hat. Und jetzt merke ich, dass man so Gruppensport oder in der Gruppe was machen, ein bisschen mehr soziale Aktivitäten, sportlicher Natur und so, auch einmal Karten spielen, so irgendwas wieder, DKT oder Monopoly, so Dinge, dass man die enorm viel Spaß machen und enorm lustig sind, die total banal sind. Du brauchst nicht viel Geld, du brauchst nicht viel Zeit, du brauchst einfach nur ein paar Freunde und einen Stapel Karten und der ganze Abend kann super sein. Und das glaube ich schon, das habe ich dieses Jahr definitiv gelernt.
Jetzt würde ich wahrscheinlich zurück zu unserem Run in Hawaii. Wir laufen noch irgendwo neben dem Meer lang und ich würde so sagen, ja, krasse Geschichte, super inspirierend. Ich hatte jetzt noch, weil ich muss hier vorne gleich rechts abbiegen, da oben ist meine Finca. Genau. Ich hatte noch drei kurze Fragen. Mhm. Wovor hast du denn gerade am meisten Angst?
Angst, also ich habe jetzt nicht wirklich irgendwo große Angst. Angst habe ich ein bisschen, meinem Vater geht es gesundheitlich nicht ganz so gut, vor dem habe ich ein bisschen Angst, dass man ihn früher verlieren könnte, wie man das gerne möchte. Und da geht es, glaube ich, allen Menschen so. Aber speziell dann, wenn irgendwas, ein Krankheitsbild da ist, das einfach so ungeplant gekommen ist. Das ist sicherlich was in meinem Hinterkopf so. Ich bin zwar sehr positiv und er ist auch sehr positiv, aber das ist wahrscheinlich, so würde ich es jetzt beantworten, ja. Das macht mir gerade definitiv Angst.
Was ist für dich die wichtigste Gewohnheit, die du hast?
Die wichtigste Gewohnheit? Boah. Das ist eine gute Frage. Was ist denn eine Gewohnheit? Ja, ist ein bisschen ein Tick, würde ich glaube ich eher meinen. Keine Gewohnheit. Ich habe da hinten, da ist meine Couch. Und da steht so ein Heizstrahler am Boden, ne? So, den man aufstellt im Badezimmer, um irgendwas zu wärmen oder so. Und ich lasse mir den immer auf die Füße so rauf, die warme Luft irgendwie raufblasen. Und das mache ich schon seit Jahren. Und wenn ich irgendwo im Hotelzimmer bin, dann habe ich immer einen Föhn mit. Und der Föhn rennt dann eine halbe Stunde. Ist jetzt vom CO2-Footprint nicht so gut. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ansonsten versuche ich das ja nicht sehr gut zu sein. Aber anyway, das ist meine wichtigste Gewohnheit, das ist für mich ein Gefühl der Sorglosigkeit, da geht's mir gut, da ist irgendwie, die Füße sind, die Batscherl sind warm, würden wir in Österreich sagen. Und alles ist gut. Genau, habe ich glaube ich auch in meinem Buch geschrieben. Früher haben mich meine Mitarbeiter, oder nicht Mitarbeiter, aber meine Kollegen, wenn wir geflogen sind, wir haben ja damals immer zu zweit im Zimmer geschlafen, Geld sparen, und dann ist der Föhn eine halbe Stunde gerannt, und die haben einfach schon gesagt, du bist so gestört, und es ist so laut, und so annoying, so. Und ja, genau. Also, durchaus eine lustige Story.
Und wenn, du bist ja, also wirklich nach wie vor, du hast ja gesagt, ich dachte mehr laufen, aber du hast gesagt Fitnessstudio, bist ja begeisterter Sportler.
Ja, schon.
Wenn du jetzt aussuchen müsstest, entweder, sagen wir einfach mal random, 90% von dem, was, ich nenne es jetzt mal Vermögen oder was dir sozusagen deine Karriere eingebracht hat, wegzugeben oder keinen Sport mehr machen zu können. Also eins von beiden, du müsstest dich entscheiden.
Na, 100% das Vermögen weggeben. Also da brauche ich nicht überlegen. Weil, schau her, ich weiß ja auch, Gott sei Dank, ich komme jetzt aus sehr normalen Verhältnissen, also wirklich aus normalen, ganz normalen Verhältnissen. Und ich sage immer, die Zeit auch bei Rantastic am Anfang, auch wo wir echt kein Geld, gar nichts hatten, also wirklich, wirklich nichts. Ich habe meinen Motorschaden gehabt beim Auto und bin 3 Monate mit einem Fahrrad, das ich geschenkt bekommen habe, ins Büro gefahren, im Winter und so. Also ich kenne die Zeit sehr, sehr gut und sie war trotzdem eine gute Zeit. Also nein, und ohne Sport, das wäre, glaube ich, wirklich das Tragischste, was mir passieren könnte, wäre, wenn ich keinen Sport mehr machen kann. Also das wäre nicht schön. Also das glaube ich nicht, dass ich irgendwie mit denen umgehen könnte. Momentan.
Dann würde ich jetzt rechts abbiegen und würde sagen, danke Flo, hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Und noch einen schönen Aufenthalt hier auf Hawaii beim Laufen. Und
danke,
vielen Dank
danke.
Fürs Gespräch.
Ja, danke, super.
Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast das in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben, und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.